Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ja, ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist beim zweiten Teil meines Interviews zum Thema Forcierung mit Harald Wiesinger. Ja, die logische Konsequenz, die logische Folge aus dem ersten Teil, in dem wir die Grundlagen gelegt haben, ist natürlich, dass wir nun zu einem sensiblen Thema kommen, das die Emotionen immer sehr hochkochen lässt. Ich habe schon öfter über dieses Thema berichtet. Es geht wieder mal ums liebe Geld. Ja, letztendlich kommt es immer auf die Kohle an. Und um das wirklich kompetent und fähig zu bewerkstelligen, im Rahmen eines Forcierungsangebotes, im Rahmen der Abhandlung einer Forcierung, genau darum geht es in diesem zweiten Teil des Interviews. Harald und ich werden dir wirklich praxistaugliches Know-how vermitteln. Und ja, es ist ja immer wichtig, dass es letztendlich auf der Baustelle funktioniert. Irgendwie müssen wir ja auf der Baustelle ohne gröbere Komplikationen und Schwierigkeiten zusammenkommen. Es geht ja nur miteinander. Letztendlich wollen wir das Bauwerk ja abschließen. Letztendlich wollen wir den Vertrag ja zu einer Schlussrechnung bringen. Und da gehört natürlich auch dazu, dass wir uns über ein eventuelles Forcierungsangebot einig werden. Und ich bin mir sicher, nach dieser Folge geht das in Bezug auf eben auf die Forcierungen deutlich einfacher. Also nimm viel mit aus der heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Im ersten Teil des Interviews zum Thema Forcierung haben wir uns über die Formalien mehr oder minder unterhalten, über das Thema, ja, wann wird eine Forcierung angeordnet, muss eine Forcierung angeordnet werden und wie geht man in diesem ganzen Prozess des dem Grunde nach beurteilen, sage ich jetzt einfach einmal so, in einer Forcierungsthematik richtig um. Und wir haben herausgearbeitet mit meinem Kollegen, der mir gegenüber sitzt, Harald Wiesinger. Hallo Harald, grüße dich.
Servus Stefan.
Haben wir herausgearbeitet, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man gerade bei dem Thema Forcierung kooperativ, offen und ehrlich miteinander umgeht, weil es eben ja die ganzen formalrechtlichen Dinge nicht so klar sind wie vielleicht bei anderen Dingen, bei einer Leistungsänderung oder bei einer Störung der Leistungserbringung nach ÖNORM 2110, 2118. Ich habe bereits angekündigt, im zweiten Teil geht es jetzt um die Kohle. Da geht es darum, wie baut man denn so eine Mehrkostenforderung bei einer Forcierung auf? Wie leitet man die Mehrkosten her? Weil auch da ist ja viel, viel Sprengstoff vorhanden und ist es, glaube ich, gut, Harald, wenn du aus deinen vielfachen praktischen Erfahrungen uns ein paar Tipps geben kannst. Wie gesagt, Harald Wiesinger sitzt mir gegenüber. Harald ist Geschäftsführer der BCG Business Consulting GmbH, macht ganz, ganz viel bauwirtschaftliche Beratung für AN wie auch für AG. Und du bist in ganz vielen großen Infrastrukturprojekten in Österreich und auch in Deutschland tätig, aber nicht nur im Infrastrukturbereich, sondern auch im Hochbau. Die ganze Bandbreite deckst du ab und deswegen hast du natürlich in deiner beruflichen Laufbahn schon einige Forcierungen bearbeitet, logischerweise. Und genau deswegen bist du für mich der perfekte Interviewpartner. Harald, noch einmal herzlich willkommen.
Freut mich, da zu sein.
Super, lass uns starten, geben wir Gas. Ja, die erste Frage, das knüpft etwas an eine der letzten Fragen aus dem ersten Teil mit dem Thema Bauzeitverlängerung. Vielfach ist ja die Diskussion, ich habe es zumindest schon erlebt in meiner Berufslaufbahn, dass die Höhe der Mehrkosten einer Forcierung mit der eigentlichen Bauzeitverlängerung, mit den Mehrkosten aufgrund der Bauzeitverlängerung gedeckelt ist. Also sprich, du hast einvernehmlich eine Bauzeitverlängerung ermittelt, ist klar, so und so viel erstreckt sich durch eine Leistungsstörung der Bauablauf und
Das ergibt natürlich gewisse Kosten, sprich die zeitgebundenen Kosten und auch sonstige zeitabhängige Positionen gibt einen gewissen Betrag und damit ist dann die Forcierung gedeckelt. Jetzt kommt es dann durchaus vor, dass der AN dann sein Forcierungsangebot aufbereitet und es kommt ein deutlich höherer Betrag raus. Ja, wie ist das? Ist es nun gedeckelt? Darf der AN dann eben so zuschlagen, sage ich jetzt einmal so salopp und aufmörteln bei seiner Herleitung der Kosten? Wie ist da deine Erfahrung? Wie siehst du das?
Also ich darf dich vielleicht einleitend ein bisschen korrigieren, weil eine der wenigen Sachen, die unter den Juristen, glaube ich, einheitlich gesehen werden, ist eben diese Deckelung der Forcierungsmehrkosten gegenüber der Bauzeitverlängerung, aber jedoch nur für diesen Fall einer eigenmächtigen Forcierung. Für diesen Fall gibt es anscheinend ein Urteil, das aber eben für eine generell gibt es bei der Forcierung aus meiner Sicht keine Deckelung. Was jetzt aber die Gesamtkosten betrifft einer Forcierung, in welcher Relation die zu einer Bauzeitverlängerung stehen darf, hängt meiner Meinung nach stark davon ab, was man als Gesamtkosten oder als Vergleichskosten heranzieht. Denn eine Betrachtung rein Bau-AN zu AG, hier vergleicht Forcierungskosten zu Bauzeitverlängerungskosten, ist ja noch nicht, da wird ja noch nicht alles erfasst, was vielleicht für einen Bauherrn von Relevanz ist. Der Bauherr hat ja noch bei einem größeren Projekt diverse Drittunternehmer, hat auch eine ÖBA, die er gegebenenfalls länger zahlen müsste. Somit wäre eine Deckelung von Forcierungskosten rein eines ANs aus dem Prinzip schon auch gar nicht einmal logisch herleitbar, weil ja Wandern auf Bauherrnseite ja alle Kosten betrachtet werden müssen und so gesehen kann ja auch eine Forcierung, die jetzt vielleicht mehr wie die Bauzeitverlängerung beim konkreten Bau-AN-Werkvertrag ausmacht, gesamtheitlich für den Bauherrn ja immer noch ein Ersparnis sein.
Absolut. Schön, dass wir das so klar herausgearbeitet haben. Ich sehe das natürlich zu 100% genauso. Trotzdem, ich habe es vorher gesagt, ist es mir in der Praxis schon untergekommen, dass diese Meinung besteht. Und genau deswegen wollte ich deine Meinung dazu hören. Ich habe damit gerechnet, dass sie, dass sie so ausfallen wird. Ich habe vorher angesprochen, Bauzeitverlängerung bedarf ja immer, dass wir irgendwo uns einig werden über eine Leistungsfristerstreckung. Und diese Menge, die dann, das ist ja dann die Menge, die so forciert werden muss, also die Menge an Zeit, die reingeholt werden muss. Und das ist natürlich eine wesentliche Basis für die Herleitung der Mehrkosten. Das heißt, der erste Schritt bei einer Forcierung ist ja immer zu sagen, hey, ich brauche 2 Monate länger, weil der und der Fall, die und die Störung eingetreten ist. Insofern möchte ich mir jetzt auch, hat jetzt nicht ganz mit Mehrkosten zu tun, aber weil es die Basis für die Mehrkosten ist, möchte ich mich kurz über das Prozedere mit dir unterhalten. Ich weiß, da konnten wir eine eigene Podcast-Folge dazu machen, aber bloß ganz kurz zu dem Prozedere, wie wir eben idealerweise vorgehen, um einvernehmlich eine Bauzeitverlängerung zu ermitteln, zu errechnen und die dann auch eben mit dem Bauherrn abzustimmen. Wie gehen wir vor, um eine theoretische Terminfortschreibung zu bekommen? Da bitte, wie gesagt, umfassendes Thema, die Knackpunkte, die wichtigsten Dinge und vor allem auch in Bezug auf deine Praxiserfahrung, was wird am häufigsten falsch gemacht, wo sind die häufigsten Probleme bei dieser Thematik, hau die wichtigsten Fakten aus, so bitte, Harald.
Okay, also der einfachere Fall ist einmal der, wenn ein gewisser Fixtermin einzuhalten ist. Das heißt, da geht es um Gleissperren, da geht es im Kraftwerksbau um Winterbaumaßnahmen, die einfach nur mehr bis zu einem gewissen Zeitraum gemacht werden können.
Niederwasserperiode.
Genau, das Beispiel. Da ist es relativ einfach, die Dauer zu ermitteln, auf die man hinarbeiten muss. Also sprich, da geht es dann eigentlich unter Anführungszeichen nur darum, was kostet denn das, um das zu erreichen. Spannender wird es dann schon, wenn man eben in einem klassischen Fall ist, wo es um eine relative, Forcierung geht, wo er einfach sagt, ich will jetzt 2-3 Monate einsparen. Da kommen wir eben zu dem Punkt, wie du einleitend gesagt hast, dafür braucht es natürlich eine Basis. Da braucht es den ursprünglichen Bauzeitplan und eben dann in der Folge den Sollte-Terminplan. Da beginnt eigentlich schon die große Problematik. Man glaubt gar nicht, auf wie vielen Projekten größerer Art und Weise es keine einvernehmliche Sollbauzeitpläne gibt. Es ist mir fast bei allen Projekten, wo ich rund um eine Forcierung begleiten durfte, hat man das Problem, dass man keinen eindeutigen oder teilweise überhaupt keinen Sollbauzeitplan vorliegen hatten. Und es sind aber jetzt nicht ganz kleine Baustellen, da reden wir schon über größere Baustellen auch. Woran das liegt, ist eine gute Frage. Auf der einen Seite sicherlich, weil zu Projektbeginn jeder andere Sorgen hat, wie ein Sollbauzeitplan abzustimmen, wenn der nicht irgendwie eh schon vorliegt, weil oft einmal hat man ja schon in der Angebotsphase gemacht. Aber wenn er extra zu erstellen ist, gerät es halt oft einmal in den Hintergrund oder ist einfach halt nicht dem Aufmerksamkeit geschuldet. Da ist es dann so, das muss dann einfach im Nachhinein vereinbart werden. Also ich habe jetzt gerade unlängst beim Projekt einen Sollbauzeitplan mit dem Bauherrn abgestimmt, wo ich einseitig tätig bin, wo aber das Projekt schon vor 3-4 Jahren begonnen hat.
Also rückwirkend einen Sollbauzeitplan, genau. Einen Bauzeitplan auf Basis des Vertrages, ohne irgendwelche Änderungen, die bis dahin genau. eingetreten sind,
war rekonstruiert. Rekonstruiert, genau. Das ist einfach dann das Prozedere, das es braucht, um davon abzuleiten, was denn dann eine etwaige Forcierung oder eben einfach generell, welche Auswirkungen dann durch Störungen zu einem sollte Bauzeitplan führen. Weil man kann ja nur, wenn man von der richtigen Basis weggeht, dann wird man auch über die Folgeschritte sich relativ schnell einig werden. Und wenn man dann das hat, dann ist es relativ, unter Anführungszeichen, relativ einfach, wenn wir davon ausgehen, dass die Störungen wir monetär und zeitlich bewerten können, dann wissen wir einfach, dass aufgrund von einer Störung eben eine Verlängerung der Bauzeit von so und so vielen Monaten herausgibt. Und wenn man dann aber, wenn der Bauer dann sagt, er will den ursprünglichen Termin halten, dann ist einfach genau das Delta zwischen dem ursprünglichen Soll- und dem Sollte-Termin jener Zeitraum, der zu forcieren ist. Und dann kommt es oft natürlich aber auch auf die Machbarkeit, weil das heißt ja nicht immer, dass das machbar ist. Dann muss man einfach den Zeitraum vereinbaren, der zu forcieren ist. Also sprich, den man quasi wieder reinholen will.
Den man sich zutraut, der möglich ist.
Genau. Weil es ist ja nicht immer, wie gesagt, so, dass jede Forcierung immer auch möglich ist. Oft einmal wünscht sich halt einfach der eine einen Termin, der aber einfach praktisch gar nicht haltbar ist.
Gar nicht realisierbar ist.
Kann auch der Fall sein.
Ja. Vielleicht nur eine Ergänzung. Es ist ja auch immer so, Harald, korrigier mich, wenn du anderer Meinung bist, bei diesem Sollte-Bauzeitplan geht es ja im Endeffekt darum, diese Störung einzupflegen und alles, was dahinter kommt, verschiebt sich dann entsprechend den bereits vorhandenen Verknüpfungen und Abhängigkeiten entsprechend dahinter. Also eine wichtige Komponente bei diesem Soll-Bauzeitplan ist natürlich, dass der kritische Weg, der Weg, der eben diese Vorgänge beinhaltet, die Auswirkungen auf den Endtermin haben, dass die richtig verknüpft sind. Weil sonst kann es sein, dass ich was einhänge und dass sich ein Teil der Leistung verschiebt, aber das gar keine Auswirkung auf den Endtermin hat, obwohl es eigentlich Auswirkungen auf den Endtermin haben würde. Also da ist natürlich beim Soll-Bauzeitplan darauf zu achten.
So ist es. Also gerade die Verknüpfung des kritischen Weges oder generell die Verknüpfung der Vorgänge ist was ganz was Wesentliches, was wir in viele Projekte auch nicht so haben. Das heißt, es soll oder es darf einfach dann nicht sein, wenn eine Störung kommt, dass man dann nur lange überlegen muss, ja, wie wirkt sich das auf alle Vorgänge aus, sondern man fügt wo ein und der Rest ergibt sich dann im Idealfall. Und das ist eigentlich das Um und Auf.
Und da ein Hinweis von meiner Seite an alle meine Kollegen, das ist bitte Aufgabe der Bauaufsicht. Das ist Aufgabe der örtlichen Bauaufsicht, diesen Bauzeitplan im Beginnstadium, im Anfangsstadium einzufordern und dann natürlich auch zu prüfen, dann natürlich auch anzuschauen, sind die Verknüpfungen realistisch mit dem Sachverstand, mit dem technischen Know-how, mit dem vertraglichen Wissen, das anzuschauen, sind die Länge der, die Dauern der Vorgänge plausibel und sind alle Abhängigkeiten, ich habe das in meinem Buch ausführlich beschrieben, die Schritte, die dort zu prüfen sind, ganz, ganz wichtiges Thema, weil dann bekommen wir eben eine gemeinsame Basis, auf der wir dann weiterarbeiten können, mit der wir weiterarbeiten können. Das heißt, wenn wir diese gemeinsame Basis haben und es kommt eine Leistungsstörung irgendwie, entsteht eine Leistungsstörung, dann können wir über den Sollte-Bauzeitplan eine Bauzeitverlängerung errechnen, ermitteln und wir wissen dann, wie viel zu forcieren ist. Jetzt wissen wir allerdings noch nicht, wie viel das dann auch kosten darf. Also jetzt gehen wir bitte in die Kosten hinein. Wir wissen jetzt, wie viel Zeit zu forcieren ist. Und jetzt schauen wir uns, wie viel denn die Zeit dann in Geld umgerechnet ausmacht. Erste Frage, gehen wir nochmal kurz, trifft man nochmal kurz ins Formalrechtliche ab. Erste Frage, wie sind die Mehrkosten denn herzuleiten? Wir kennen alle in der ÖNORM unseren schönen Punkt auf Preisgrundlagen des Vertrages. Nur einmal in die vertragsrechtliche Ding abzudriften, wie schaut es bei der Forcierung aus? Ist das auch auf Preisgrundlagen des Vertrages herzuleiten oder haben wir da gewisse andere Regelungen?
Da kommen wir wieder zurück auf das, was ich schon einmal gesagt habe, da befinden wir uns in einem Graubereich. In der Praxis wird es so sein, dass man sich meistens auf Preisgrundlagen beziehen wird, aber nicht zwingend. Also es kann durchaus auch so sein, dass man einfach, ganz trivial gesagt, Plus-Minus-Rechnung macht. Wenn ich zum Termin X fertig wäre, spart sich der Bauherr so und so viel Geld und den Kuchen teilt man sich, als Beispiel. Also ich habe durchaus Fälle auch begleitet, wo einfach nur ein Ziel definiert wurde und wenn ich das Ziel erreiche, dann wird der Betrag X fällig und der Betrag X ist für beide quasi auskömmlich. Das heißt, der Bauherr spart sich was, die Firma kriegt was vergütet und da werden dann im Detail nicht die Aufwendungen genau runtergerechnet und so weiter. Muss man wiederum sagen, ist vielleicht bei öffentlichen Bauherren etwas schwieriger, sowas umzusetzen. Das war jetzt eben bei einem Sektorenauftraggeber, sagen wir mal so. Das ist der eine Weg, der ist sicherlich nicht der häufigste, aber durchaus ein gängiger, speziell bei Projekten, kann man sich zusammenreimen, bei Kraftwerksprojekten, wo ich einfach genau sagen kann, wenn ich 3 Monate früher ans Netz gehen kann, habe ich gewisse Sachen, die ich bewerten kann und da muss ich nicht mehr dann schauen, ob das Schreiferl oder der Kubikmeter Beton dann in dem Maß zu vergüten ist oder nicht, sondern da habe ich andere Maßstäbe, die ich dann heranziehen kann. Auf der anderen Seite wird der Regelfall der sein, dass man einfach die Preisgrundlagen heranzieht. Man wird Stundensätze heranziehen, man wird Überstundenzuschläge. Aber man wird es genauso wie bei jeder MKF machen. Wenn es für gewisse Punkte nichts Vergleichbares aus dem Vertrag gibt, dann wird man etwas Neues ansetzen. Und das plausibilisieren oder sonst irgendwie herleiten.
Hilft ja eh nicht. Was soll man machen?
Was also, soll man machen?
Zusammenfassend, Graubereich schon wieder einmal. Ich habe sehr erwartet, dass das die Antwort sein wird. Also Graubereich und Praxis sagt allerdings, vor allem natürlich beim öffentlichen Bauherrn, sauber auf Preisgrundlagen hergeleitet. Ja, und wie du richtigerweise sagst, wenn ich keinen habe, was soll ich dann da? Grundsätzlich haben wir ja verschiedene Möglichkeiten zu forcieren. Du hast im ersten Teil schon mal kurz in einem Nebensatz angesprochen, zusätzlichen Bagger, mehr Leid. Diese Möglichkeiten, diese verschiedenen Arten der Forcierung verursachen natürlich unterschiedliche Arten der Mehrkosten. Es gibt da verschiedene Herangehensweisen an diese Dinge. Ich sage eben Stichwort Primärkosten, Sekundärkosten. Vielleicht erklärst du uns einmal kurz, welche grundsätzlichen Möglichkeiten zur Forcierung das es gibt. Wir werden es nicht vollinhaltlich in diesem Rahmen besprechen können, aber ein paar Beispiele für Primärkosten, für Sekundärkosten bei einer Forcierung, die eben anfallen können, sodass die Hörer mal ein bisschen einen Überblick haben, was denn da alles an Kosten bei einer Forcierung schlagend werden kann.
Okay, also die klassischen Fälle, die ich eigentlich quer durch die Baubranche habe, sind einfach mehr Personal, mehr Stunden. Das heißt, entweder das vorhandene Team leistet Überstunden oder ich gebe mir eigene Leute dazu, eigene Partie oder einen zusätzlichen Mann, wie auch immer. Dann leiste ich einfach mehr, also ich leiste mehr und dadurch kann ich in der gleichen Zeit mehr Leistung erbringen. Das führt natürlich dann, wenn wir jetzt auf die Sekundärebene gehen, natürlich dazu oder kann dazu führen, dass ich dann natürlich die komplette Leistung nicht mehr in der gleichen Effizienz und mit dem gleichen Leistungsfaktor, den ich ursprünglich kalkuliert habe, erbringen kann, weil ich entweder in die Tagesarbeitszeit in gewisse Stunden reinfalle, wo dann die Leistung abfällt, wo ich einfach dann eine gewisse geringere Produktivität habe. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt sind Schichtarbeitsmodelle, wo ich einfach statt am Tagesschicht einfach dann eine Tag-Nacht-Schicht mache, einfach dann ist vom Prinzip ähnlich und führt dann meistens dazu, dass ich dann halt den Bruttomittellohn neu ansetzen oder kalkulieren darf, weil es einfach andere Voraussetzungen dann sind. Wenn man dann ein bisschen auf die Geräteebene geht, wie schon vorher angerissen, zusätzliche Geräte, das sind halt klassisch im Erdbau sind so zusätzliche Bagger, zusätzliche LKW, um einfach an mehreren Stellen vielleicht tätig sein zu können, wenn es ein großes Baufeld ist. Gehen wir jetzt zum Beispiel in den Tunnelbau, das ist ein klassisches Beispiel oft, Schalwagen, ursprünglich im Soll kalkuliert mit einem Schalwagen von A nach B betonieren. Wenn die Zeit drängt, kann ich natürlich auch von beiden Seiten mit 2 Schalwegen betonieren. Hier wäre dann die Herleitung wie folgt. Im besten Fall habe ich in der Kalkulation einen Ansatz für diesen Schalwagen. Wenn alles passt, könnte man sogar vielleicht den Preis heranziehen. Wenn aber natürlich der Bestellzeitraum ein ganz anderer ist, wird es wahrscheinlich auch Gründe geben, warum jetzt dieser zusätzliche Schalwagen vielleicht andere Kosten hat wie der ursprünglich kalkulierte. Das gleiche ist dann auch für die Mannschaft. Das kann ich natürlich nur dann anbieten, wenn ich auch die Mannschaft habe und auch um den zweiten Schalwagen auch bedienen zu können. Das wären so die grundsätzlichen, sage ich einmal, Kostenfaktoren, die man bei einer Forcierung so üblicherweise hat.
Okay, dann vielleicht nur mal ein bisschen für mich zum Zusammenfassen. Zum einen gibt es Primärkosten, das sind die Kosten, die direkt da sind, die direkt vorhanden sind, wie zum Beispiel der Antransport von einem zweiten Bagger. Das sind direkt ganz klare Kosten, die einfach da sind. Und die Sekundärkosten sind dann eben Folgekosten, die aufgrund der veränderten Arbeitsweise entstehen können. Du hast das angesprochen, zum Beispiel, wenn das Personal verlängerte Tagesarbeitszeiten hat und einfach dann in den Überstunden die Leistung nicht mehr bringen kann. Das wären dann Sekundärkosten. Gehen wir gleich nochmal ein bisschen im Detail drauf ein, weil das aus meiner praktischen Erfahrung, und geht es ja nicht nur um Forcierungen bei diesen Sekundärkosten, sondern auch bei Leistungsstörungen kann es sein, dass Leistungsverdichtungen, Leistungsverdichtungsdünnungen entstehen. Da kommen auch diese Sekundärkosten zur Anwendung. Ich möchte nochmal auf das Beispiel zum Schalwagen zurückkommen. Du sagst, ein Schalwagen in der Urkalk drinnen, kostet einen gewissen Antransport und hat dann wahrscheinlich, ist dann in der Leistung drinnen irgendwo. Für diesen zweiten Schalwagen zahle ich dann als Bauherr einen zusätzlichen Antransport, logischerweise. Und wenn die Rahmenbedingungen genau ident sind, wenn sich nichts ändert, dann kostet mich der Schalwagen nicht mehr, sage ich einmal, weil ich ja den Schalwagen mit den Betonpositionen sowieso ganz normal vergüte. Oder ist es etwas zu eindimensional positiv für den Bauherrn gedacht?
In der Theorie könnte es so sein, nur aus meiner Erfahrung sind Schalwegen, speziell im Untertagebau, werden als Investkosten kalkuliert und dementsprechend hast du natürlich dann die doppelte Investition, wenn du zwei Schalwegen hast.
Dann schaut es wieder
dann
anders aus.
Dann ist klar. Dein Zugang wäre natürlich ein richtiger mit einem klassischen Schalmietsystem. Wenn ich sage, da ist die Schalungsmiete, wird auf den Kubikmeter umgelegt, dann wäre es im Optimalfall, wenn jetzt, sage ich mal, ein Schalwagen idealisiert einfach von Docker ein Mietsatz wäre, dann wäre es natürlich nur der zusätzliche Antransport,
das ist richtig. Genauso wie es beim Bagger auch wäre, weil der bringt normal dieselbe Leistung bei der Baugruppe oder was er auch immer ausheben muss, außer es gibt natürlich Gründe,
wenn es größere Einschränkungen im Arbeitsfeld gibt, das ist klar.
Genau so ist es. Dann kann der Leistungsansatz nicht mehr passen, braucht man nicht reden, aber grundsätzlich Antransport, ja, brauchen wir, klar. Aber die Leistung an sich, wenn es keine Faktoren gibt, die dem widersprechen, dann zahle ich die Leistung und fertig. So ist es. Jetzt haben wir die Sekundärkosten angesprochen, die ja Folgekosten sein können einer Forcierung. Wir haben gerade gesagt, Leistungsverdichtung, Leistungsverdünnung etc. Jetzt interessiert mich natürlich brennend, weil genau das vielfach zu Diskussionen führt. Und ich sage ja gleich, wie ich die Situation aus Bauherrensicht sehe, interessiert mich dann brennend, wie du das von beiden Seiten betrachtest, weil du ja für beide Seiten immer wieder tätig bist. Diese Sekundärkosten, das sind ja im Endeffekt irgendwelche Produktivitätsverluste aufgrund der Rahmenbedingungen. Sei es Nachtarbeit, sei es verlängerte Arbeitszeit, sei es nicht ideale, nicht optimale Partiestärke etc. pp. Oder sei es irgendwie aufeinandertreten, weil ich zu früh habe, was weiß ich. Diese ganzen Dinge. Und die haben wir ja in der Bauwirtschaft über Literaturwerte zur Verfügung. Da gibt es zig Abhandlungen von Herrn Hofstadler und was weiß ich nicht alles, der das sehr schön zusammengetragen hat und vielfach untersucht worden ist, diese ganzen Themen. Jetzt habe ich als Bauherrvertreter mit diesen generellen Ansätzen der Prozente immer ein Problem, und zwar aus folgendem Grund. Diese Werte, die sind irgendwie entstanden, keine Ahnung, da haben wir Studenten hier gesetzt und die haben ein Bier getrunken und haben dann den Hackler zugeschaut und haben halt dann jetzt mal gestoppt und haben irgendwas aufgeschrieben. So sind, jetzt natürlich etwas salopp dargestellt meinerseits, aber so sind Literaturwerte entstanden. Und jetzt weiß ich ja zum einen nicht, wie sie entstanden sind, Punkt 1, aber dem trauen wir jetzt einfach mal. Was für mich gravierender ist, ich weiß ja nicht, unter welchen Rahmenbedingungen dass die entstanden sind. Sind das jetzt Literaturwerte, die aus 5 Hochbaustellen ermittelt wurden? Ja, dann werden sie für mein Kraftwerk jetzt nicht unbedingt so dann relevant sein. Und das ist das Problem, was ich mit Literaturwerten habe. Also erster Teil der Frage zu diesem Thema, wie stehst du insgesamt zum Thema Literaturwerte? Und zweiter Teil, gibt es aus deiner Sicht eine Möglichkeit, diese Literaturwerte dann griffiger zu machen? Du weißt, ich bin für einen öffentlichen Bauherrn tätig. Und der möchte natürlich immer was Griffiges haben, der möchte natürlich das auch irgendwo plausibilisiert haben. Ja, stimmen denn die 3%, die 8%, die 15%? Wo kämen die her? Und wir sind die mit dem tatsächlichen Bauablauf korrelierbar. Also, bitte.
Da sprichst du was an, was natürlich tagtäglich omnipräsent ist, dieser Diskussion. Vielleicht eine kurze Gegenfrage, bevor ich antworte. Zu welchem Zeitpunkt diskutieren wir denn? Wurde die Leistung schon erbracht oder nicht, über die wir diskutieren?
Ah, das ist eine sehr gute Gegenfrage. Natürlich wurde sie schon erbracht, weil wenn ich jetzt sage, sie wurde noch nicht erbracht, dann weiß ich, was du fragst.
Okay.
Oder was du sagst, weil dann dokumentieren wir.
Nein, im Gegenteil. Dann komme ich rückwirkend nochmal auf die Antwort, es ist noch nicht erbracht. Also die Leistung ist erbracht.
Ja.
Man weiß aber nicht den effektiven Aufwand. Das heißt, man geht in die Literatur und sucht sich gewisse vergleichbare Literaturansätze und geht dann in die Bewertung und legt halt so quasi irgendwelche Mehrkosten, Erschwernisse, Leistungsminderungen vor. Das ist natürlich richtig. Keine Literatur wird auf dein Projekt exakt passen. Weil bei vielen Literaturen, da wissen wir teilweise ja nur Schlagwort. Da wissen wir, da gibt es einen Namen, da gibt es einen Prozentsatz und das verwendet man.
Gibt es eine Kurve oder irgendwas?
Eine Kurve, genau. Und das verwendet man und dann sagt man, ja, das habe ich schon immer verwendet oder es wurde immer so bezahlt. Das ist natürlich nicht immer ein befriedigender Zustand für die Gegenseite, das ist mir auch vollkommen bewusst. Was wäre ein anderes Szenario? Ein anderes Szenario ist, man macht eine reine Soll-Ist-Vergleich. Was aber natürlich auch nicht richtig ist, weil das Soll ist ja in keinster Weise mit den tatsächlichen Aufwendungen nivelliert, geeicht und sonst was. Eichung, nächster Punkt, müssen wir in die Richtung Eichstrecke gehen. Das ist das, was ich eigentlich so gelernt habe, so in der Schule. Wenn wir nichts haben, was sich eindeutig aus dem Vertrag schön ableiten lässt und sagt, okay, das sind 10% mehr Aufwand, weil das ist so und das ist immer so gewesen, dann muss man in eine Eichstrecke gehen. Das heißt, man schaut sich eine Eichstrecke an, wo ist ein ungestörter Bereich, wo ist ein gestörter Bereich und dann habe ich aus dem einfach einen Faktor und den Faktor kann ich auf meine Urkalkulation beaufschlagen. Das ist der saubere Weg.
Das wäre der saubere Weg, wenn es denn eine Eichstrecke gibt. Aus deiner Erfahrung heraus, wie oft haben wir eine Eichstrecke?
Auch viel zu selten.
Viel zu selten, genau.
Weil man sich im Vorhinein meistens nie auf eine einvernehmliche Dokumentation einigt und auch nicht im Vorhinein, ich glaube, auf beiden Seiten sich oft den Themen nicht bewusst ist, dass das einmal zum Thema wird.
Ja.
Weil würde man bei jedem Projekt schon im Vorhinein wissen, was im Nachhinein zum Thema wird, dann kann man natürlich perfekt dokumentieren und dorthin schauen, wo man dann im Nachhinein immer diskutieren müsste. Das ist aber leider nicht so. Jetzt komme ich aber zurück auf das, was wir konkret jetzt bei uns bei der Forcierung haben, beziehungsweise hätten. Würde man bei einer Forcierung eine Leistungsminderung bewerten oder geltend machen, haben wir ja die geleisteten Stunden noch nicht, weil wir vereinbaren das Ganze ja im Vorhinein. Dann ist natürlich der Weg kein leichterer, weil jetzt habe ich erst recht wieder, bin ich konfrontiert als Bauherr mit einem gewissen Leistungsminderungsfaktor, den mir da ein angeboten hat für diese Forcierungsleistung.
Auf seine Sollstunden drauf, die er vermutlich brauchen wird.
Ja.
Oder die er kalkuliert. Genau.
So ist es. Und da gibt es eigentlich nichts anderes wie offen drüber reden, verhandeln und schauen, ob es zu einer Lösung kommt. Weil, wie du eingangs gesagt hast, dass der Produktivitätsverlust entsteht, lässt sich wahrscheinlich aufgrund der Literatur schon herleiten. Die Frage ist ja nur der Höhe nach. Über was reden wir?
Genau so ist es, weil ich meine, sonst gabbert es die ganze. Also ich stelle ja dieses ganze System nicht grundsätzlich in Frage. Also die Tabellen und die Kurven, die gibt es. Also insofern passiert auch was. Das ist ja tatsächlich beobachtet worden. Die Frage ist eben in einer Bandbreite von ein paar Prozent. Und da kann es halt einfach, wenn es dann doch um eine gewisse Leistung geht, um eine gewisse größere Leistung geht, dann geht es halt da einfach gleich einmal um richtig, richtig viel Kohle. Ja, und das sind dann natürlich die Diskussionen, die man führt. Und da kann ein Prozent oder zwei Prozent schon ganz schön was ausmachen. Und deswegen ist es sicher schwierig. Also Eichstrecke wäre der schönste Fall, den wir in der Regel nicht zur Verfügung haben. Das heißt, auch wieder kommen wir wieder zum ersten Teil quasi zurück, offen und ehrlich miteinander reden und aufeinander zubewegen und mit offenen Visieren dort gemeinsam sprechen und schauen, dass man einfach zu einer Lösung kommt. Ein Thema, was auch häufig diskutiert wird, ist das Thema des Baustellenführungspersonals, sprich also das, was normalerweise in die zeitgebundenen Kosten drinnen steckt, sei es Bauleiter, sei es Polier. Aus meiner Erfahrung raus habe ich das schon öfter gehabt, dass es notwendig war, trifft jetzt zum Beispiel für eine Leistungsstörung genauso zu, muss jetzt nicht unbedingt eine Forcierung sein, aber dass es notwendig war, dass wir zusätzliches Personal auf der Baustelle brauchen, sei es ein zusätzlicher Polier, sei es ein zusätzlicher Bauleiter, allerdings nicht zu 100%. Also es ergibt sich einfach kalkulatorisch nicht der Mehraufwand, der es rechtfertigen würde, dass ich da einen 100%igen Mann dazu bezahle. Jetzt sagt der AN zu mir, ja, aber ich habe keinen 50% Mann. Muss ich dann als Bauherr trotzdem den 100%igen Polier zahlen, beziehungsweise wie begründe ich es? Und beim Bauleiter natürlich das, oder wie gehst du mit solchen Situationen in der Praxis um?
Hier muss man, glaube ich, unterscheiden grundsätzlich zwischen dem Polier und dem restlichen Baustellenpersonal, weil der Polier ist üblicherweise der einzige, der zu 100% auf der Baustelle ist. Bauleiter, je nach Projektgröße, sind dann auf mehreren Projekten, auch das andere technische Personal, Abrechner, Kaufmann etc. Wenn es also um den Polier geht und es zeigt sich aufgrund dem, wenn wir Thema Forcierung sind, eben aufgrund von mehr Personal, wir haben zusätzliche Partien auf der Baustelle und das braucht, sagen wir mal kalkulatorisch, braucht es einen halben Polier mehr. Mhm. Dann gibt es zwei Szenarien. Einmal, wir sind auf einer Baustelle, die so klassisch dem Tiefbauflächengeschäft zugeordnet ist, wo auch ein Polier mehrere Baustellen abwickeln könnte. Dann wird der AN schwer zu argumentieren haben, warum er jetzt nicht diesen halben da zur Verfügung stellt, der nebenbei nur andere Projekte mit abwickelt, weil es Usus ist. Bewegen wir uns jetzt aber, sagen wir mal, im Kraftwerksbau, im Hochgebirgsbereich, wo alleine die Anreise rauf zum Kraftwerk schon ein derartiger Aufwand ist, da wird man schlecht argumentieren können, dass so ein Polier nicht einfach zu 100% oben ist, auch wenn es kalkulatorisch aus dem Werkvertrag nur einen halben bräuchte. Und da glaube ich, dann wird auch der Auftraggeber einerseits verstehen, dass es den zusätzlichen braucht, aber es keinen halben gibt. Und ich glaube, diese zwei Fälle, wenn man sich die nebeneinander ein bisschen anschaut, versteht man, glaube ich, auch, wann welches Szenario einfach dann heranzuziehen ist.
Das heißt also wieder offen miteinander reden, das begründen. Also es muss ja immer im Endeffekt, um was geht es, und das ist dann jetzt auch die abschließende Frage, um was geht es für einen Bauherrn? Ja, der Bauherr möchte natürlich eine Begründung haben, warum er mehr zahlen muss, und möchte das erstens natürlich selbst verstehen und möchte das dann natürlich auch den Zettel rausziehen können, wenn den irgendwie erfragt. Intern ist ja ganz logisch, und genau das hast ja du gerade angesprochen. Wenn das sauber aufbereitet ist und schlüssig dargelegt ist, dann tue ich mir als Bauherr nun mal auch nicht schwer zu sagen, ja, steht dir zu, ist so. Zumal, was man vielleicht an der Stelle auch noch sagen sollte, zumal es natürlich wesentlich ist, dass, und da kommen wieder die Überinspul, dass man das natürlich dann auch vor Ort beobachtet. Also es kann natürlich nicht sein, dass er da auf dem Papier nachweist, dass er keinen 50%igen Polier bringen kann, weil es ihn nicht gibt, weil was weiß ich ist, du aber auf der Baustelle dann tatsächlich nur 50% Polier siehst. Das kann natürlich nicht sein. Abschließende Frage, und da geht es jetzt nochmal genau um dieses Thema für einen Bauherrn, weil oftmals ist es ja so, gerade mit diesen Literaturwerten, da kommt dann irgendwas außer, wo ich mich wahnsinnig schwer tue, das irgendwie zu greifen. Das ist dann irgendwie entstanden und vielleicht auch noch sehr, sehr umfangreich. Man schaut sich das dann an und sagt, ja, passt das nicht, positionsweise, also sehr im Detail, und schaut sich die Leistungsansätze an, ist sie da nicht sicher, ist sie da vielleicht auch nicht ganz sicher. Und dann haben wir einen riesen Berg an Kosten da, und die möchte man ja dann irgendwie griffig machen. Da möchte man ja dann irgendwie ein Gespür dafür haben, ja, konnte es denn ungefähr passen, konnte es denn ungefähr stimmen, sind das Größenordnungen, die der Leistung entsprechen. Hast du da vielleicht nur einen abschließenden Tipp für einen Bauherrenvertreter, dass man das Ganze nur mal irgendwie plausibilisieren kann, dass man das Ganze nur mal irgendwie auf eine griffige Basis stellen kann?
Tipp nicht wirklich. Ich möchte es eher umgekehrt beantworten. Ich habe in meiner Erfahrung zwei Typen von Bauherren kennengelernt, wo bei dem einen das kein Problem ist und beim anderen schon. Es gibt einen Typ Bauherr, der wünscht sich eine Forcierung, der will ein Gewerk zu einem gewissen Tag fertig haben, und wenn das passiert, dann ist er happy. Und dann will er das seinem Gegenüber auch entsprechend entlohnen. Und der schaut dann nicht mehr lang, ob die Stunden, die er da jetzt bezahlt hat, oder ob er den Eurobetrag bezahlt hat, ob der jetzt plausibel ist, oder ob der vielleicht erhöht ist oder zu wenig, wie auch immer. Der macht es einfach. Und dann gibt es einen anderen Typ Bauherr, der schaut halt genau, wenn er Forcierung beauftragt oder wenn er Mehrkosten vergüten will, dass ich da nicht zu viel zahle, oder dass das irgendwie passt, oder dass sie da nicht die Firma bereichert. Diese ganzen Schlagwörter hört man da. Und der, dem kann man auch gar nicht helfen, weil der wird immer plausibilisieren versuchen. Der wird immer schauen, auf der einen Seite, was zahle ich und was war der Aufwand. Und dann sind wir wieder im Zeitlichen dort, dass man das natürlich nur dann auch prüfen kann, wenn man es im Nachhinein beurteilt. Das heißt, wenn man im idealen Fall eine Forcierung, was ja das heutige Thema war, wenn man die im Vorhinein definiert, vereinbart und einfach alle Grundbedingungen festlegt, dann braucht der Bauherr auch nichts mehr plausibilisieren, weil dann hat er sich im Vorhinein ein Bild gemacht, ja, ich will diesen Betrag quasi zahlen, um mein Ziel zu erreichen, dass ich um 2 Monate oder zu einem Fixtermin fertig bin.
Mhm. Also das heißt, im Endeffekt ist es immer schwierig, so eine Forcierung auf gesunde Beine zu stellen. Im Endeffekt geht es um den Wert, wenn ich das unterm Strich mal so heraushöre. Ist es mir als Bauherr das wert, dieser Betrag X, dass ich diese Leistung zum Tag X oder Y bekomme oder eben nicht?
So ist es.
Ein Abschlussstatement vom Harald. Harald, vielen, vielen Dank. Für mich war es wahnsinnig spannend, mit dir über das Thema zu diskutieren. Ich denke, es war sehr, sehr viel drinnen. Vielen Dank, Harald.
Danke auch, dass ich lassen können.
Und wir haben gesehen, dass Forcierungen insgesamt doch durchaus anspruchsvoll sind zum Abwickeln. Ich glaube, das ist jetzt in diesen beiden Podcast-Folgen sehr klar zum Ausdruck gekommen, weil es eben keine klare rechtliche oder bauvertragliche Regelung gibt in der Ö-Norm oder Ähnlichem. Das heißt, es ist sehr viel Verhandlungsgeschichte, Verhandlungsgeschick, und da geht es eben sehr stark darum, dass wir wirklich offen und ehrlich miteinander umgehen, dass wir das einfach auf einer guten Basis gemeinsam abwickeln. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich Spezialisten bei diesen Themen zu holen. Ich sage einmal, eine normale Leistungsänderung, die werden wir auf der Baustelle alle hinbekommen. Einfache Leistungsstörung auch noch, aber wenn es dann in überlagernde Leistungsstörungen geht, komplexe Leistungsstörungen und Forcierungen, dann empfehle ich dir dringend, holt euch an Experten wie zum Beispiel den Harald. Die Homepage vom Harald, die habt ihr natürlich, oder den Link dazu, den gibt's natürlich bei den Shownotes. Und wie gesagt, ich kann nur abschließend meinen Appell wiederholen, weil das ist genau mein Thema. Offen und ehrlich miteinander reden, eine vertrauensvolle Basis auf der Baustelle aufbauen. Wie das geht, das zeige ich dir in meinem Online-Kurs. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und damit möchte ich das Thema Forcierung auch beenden. Harald, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Und dir vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielleicht denkst du jetzt, Forcierungen sind aber ganz schön blöd, da ist nicht alles so durchreglementiert und alles so klar, wie es zum Beispiel in einer Ö-Norm B2110 oder 2118 ist. Ja, umso wichtiger ist der gegenseitige Umgang miteinander, umso wichtig ist das Zusammenspiel zwischen den Projektbeteiligten. Respekt, Wertschätzung und Vertrauen. Das sind die Themen, auf die es immer ankommt, im Speziellen bei einer Forcierung. Bis zum nächsten Mal, dein Stefan Ofertinger.